Es gibt eine Menge berufsspezifischer Erkrankungen bei Musikern, aber niemand spricht darüber gerne.
Professionalität, wenn man sich gegenüber sitzen hat, kann auch einen beruhigen, weil man einfach weiß, das läuft, das funktioniert.
Wobei, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Lampenfieber, das dich lähmt, und dann, und ich glaube, das kennen wir auch, diese positive Grundspannung, die du auch brauchst, um so einen Job dann auch gut zu machen.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, hallo Thomas.
Ja, Markus, wir sind heute in der zweiten Folge zu unserem Interview zum Thema Herz und Musik. Wir haben uns mit einem Dirigenten unterhalten. Und nach dem Tipp von Maestro Vandelli und den Studiendaten, die wir kennen und über die wir ja auch schon öfters gesprochen haben, habe ich tatsächlich mal an mir selbst die Wirkung von Bachs Präludium ausprobiert und muss sagen, dass ich tatsächlich und sofort eine beruhigende Auswirkung auf mein Herz-Kreislauf-System verspürt habe. Und als Überraschung habe ich dir einfach mal den Anfangsteil mitgebracht, damit auch du und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Genuss kommen. Lass uns einfach mal reinhören. Markus, das hört sich alles nach wie vor sehr smart, sehr soft an, aber Hand aufs Herz, das ist doch nicht wirklich so, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Es gibt keine Untersuchung, ob jetzt Dirigenten gefährlicher leben oder gefährdeter sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Natürlich ist es so, dass es immer, und es kommt wirklich nicht so selten vor, dass ein Dirigent im Rahmen einer anstrengenden Probe oder sogar während einer Aufführung am Pult zusammenbricht mit einem Herzinfarkt und dabei auch manchmal tatsächlich verstirbt. Und das ist dann natürlich immer ein großer Medienaufruhr, der dann dort gestartet wird. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass ein Dirigent mit dem Druck, unter dem er steht, er ist eine Person des öffentlichen Lebens und er arbeitet mit durchaus auch anspruchsvollen Menschen zusammen, gerade wenn es auch um Stars geht, mit denen er arbeiten muss, dass die Anspannung gerade auch während einer Aufführung so hoch ist, dass die Gefahr, dass er sich dabei irgendwie in einen gesundheitsgefährdeten Zustand bringt, doch recht hoch ist. Wir wissen von etlichen Dirigenten, die, wie ich schon gesagt habe, bei der Arbeit zusammengebrochen sind. Einer der berühmtesten Dirigenten unserer Tage, Riccardo Muti, hat einen Herzschrittmacher bekommen, nachdem er bei Proben oder bei einer Aufführung zusammengebrochen ist. Also das kommt immer wieder vor. Und deswegen steigen wir wieder ins Interview ein mit der Frage an den Maestro, was er denkt, ist das Leben eines Dirigenten gefährlich fürs Herz?
Non lo so, questa è veramente più una domanda per lei che è cardiologo.
Das weiß ich nicht. Das ist ehrlich gesagt eine Frage für Sie als Kardiologe. Ich glaube es aber nicht. Ich hoffe es nicht. Natürlich gibt es solche Fälle wie bei Muti oder auch andere, die während einer Aufführung zusammenbrechen oder sogar sterben. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, leben Dirigenten im Allgemeinen länger. Und das ist ja auch ein Beruf, den man noch im hohen Alter ausüben kann, wo andere Menschen vielleicht schon in Rente sind, einen gewissen Verlust ihrer Bedeutung erfahren, vielleicht sogar depressiv werden. Und ich denke, das ist ja auch nicht gesund. Ein Dirigent dagegen hat die Möglichkeit, bis ins ganz hohe Alter zu arbeiten und sich dadurch auch inspirieren zu lassen. Das ist aus meiner Sicht gesund. Und gerade bei der Arbeit mit einem Orchester kann ich mir vorstellen, dass man auch im Alter immer wieder Wertschätzung erfährt, dass man aktiv bleibt, dass man sich immer wieder herausfordert. Und von daher macht mir das überhaupt keine Sorge.
Finché riesce, continua, insomma, non va in pensione.
Markus, es hört sich nach wie vor wie ein Traumjob an, den kann man bis ins hohe Alter machen und er wirkt jetzt auch nicht so, als ob er sich wirklich Sorgen machen würde. Er kann mit der Belastung umgehen. Das ist doch was Positives.
Ja. Man muss natürlich sagen, dass Maestro Vandelli, wenn du ihn gesehen hättest, er ist halt auch ein besonderer Dirigent, ein besonderer Künstler und vielleicht hat er die Gabe, mit Stress und mit diesen Belastungen besonders gut umzugehen. Und vielleicht, das will ich ihm nicht unterstellen, wird es auch manchmal ein bisschen schön geredet, um vielleicht auch wirklich dieser Gefahr nicht immer ins Auge sehen zu müssen. Aber Tatsache ist, ich habe es erwähnt, es gibt diese Fälle und ich glaube, die wird es auch immer wieder geben. Aber mich hat im weiteren Verlauf da mal interessiert. Ich meine, er ist sehr aktiv, auch beim Dirigieren. Wenn du ihn sehen würdest, du hast ihn ja auch schon live erlebt, du hast es auch im ersten Teil unseres Interviews schon erwähnt, dass er ja dort sehr, sehr körperlich auch aktiv ist, gerade auch bei schnellen Stücken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch eine Form von Sport ausgeübt wird, wirklich von einem Workout, um es mal salopp zu sagen. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie das so bei ihm ankommt und ob er das Gefühl hat, dass er sich dort wirklich auch körperlich betätigt beim Dirigieren. Es ist unterschiedlich. Also gerade in Zeiten von großer Anspannung, wie jetzt gerade, wo ich im Grunde genommen kontinuierlich dirigiere, da gibt es schon Momente, wo ich beim Dirigieren merke, dass eine gewisse Muskelspannung entsteht im Rücken oder auch in anderen Körperteilen, wie zum Beispiel den Armen. Aber das kann sich wieder lösen. Es kann aber auch sein, dass sich diese Verspannungen verschlechtern und dann tatsächlich zu gravierenden Problemen führen, also Schmerzen oder muskuläre Einschränkungen. Ich kenne einige Dirigenten, die sich versuchen, durch Sport fit zu halten und diesen Phänomen vorzubeugen. Ich muss gestehen, was Gymnastik anbelangt, bin ich jetzt nicht so der Profi. Aber Gott sei Dank habe ich bisher noch keine größeren Probleme gehabt. Aber auf Ihre Frage nochmal, den Blutdruck oder die Herzfrequenz während einer Aufführung habe ich noch nie gemessen. Vielleicht machen wir das mal.
Vielleicht
wäre direkt eine gute Idee.
Markus, es war jetzt nicht wirklich dein Ernst, dass du ihn nach dem Blutdruck gefragt hast, ob er den misst, während er dirigiert.
Doch, ich habe ihn tatsächlich gefragt. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass er es schon getan hat. Und wir haben dann im Nachgang, nach dem Interview scherzhaft gesagt, er holt sich mal ein Langzeitblutdruckmessgerät oder ein Langzeit-EKG ab, um das mal zu testen. Ich glaube, sowas gibt es bei Dirigenten noch nicht. Wir wissen, solche Untersuchungen gibt es bei Fußballtrainern und mit, wie du dir denken kannst, sehr, sehr auffälligen Befunden, gerade was Herzfrequenz und Blutdruck anbelangt. Ja. Aber ich stelle es mir schon sehr komisch vor, wenn der Maestro irgendwann dirigiert und aus seinem Frackärmel guckt so der Schlauch von einem Langzeitblutdruckmessgerät raus. Das werden wir, glaube ich, nicht erleben, Thomas.
Das würde wirklich nicht passen an der Stelle.
Ja, im weiteren Verlauf, was mich dann interessiert hat, neben der körperlichen Belastung, die körperlichen Auswirkungen, nochmal die mentalen Auswirkungen von Dirigieren und vor allen Dingen auch die Vorbereitung oder die Zeit unmittelbar vor einer Aufführung, also Stichwort Lampenfieber. Ich glaube, Lampenfieber kennt jeder, egal was er jetzt vor anderen Leuten aufführen muss, ob das ein kleines Referat, ein Vortrag oder eben ein Orchesterstück ist, das man dirigiert. Und ich habe ihn mal ganz offen und ehrlich gefragt, ob er ein Problem mit Lampenfieber hat, ob er es kennt und wie er damit umgeht.
Für
mich sind die Phasen emotionaler Anspannung eher in den Wochen davor, also bei den Proben, zu verzeichnen. Sie müssen ein Werk ja nicht nur musikalisch umsetzen, Sie müssen auch mit dem Orchester arbeiten und die verschiedenen Charaktere dabei berücksichtigen.
Und
das kann durchaus stressig sein. Spätestens bei der Generalprobe oder nach der Generalprobe vor dem Konzert steigt natürlich eine gewisse Spannung an, aber das sehe ich eher positiv. Während dem Konzert dann steigt natürlich der Adrenalinspiegel an und ich merke das auch, aber eher positiv wiederum. Es spornt mich an, es macht mich leistungsfähiger, es macht mich konzentrierter und ich genieße dann förmlich die Aufführung und habe eigentlich keine Angst, auch wenn ich oben am Dirigentenpult stehe. Im Gegensatz zu manchen Kollegen oder auch ganz famosen Künstlern, die sehr, sehr aufgeregt sind, wenn sie eine Aufführung haben und tatsächlich darunter auch leiden. Mir bleibt das Gott sei Dank erspart. Ich genieße das eher.
Ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Er wirkt tiefenentspannt. Lampenfieber hat er eher als kreativen Motor beschrieben.
Richtig.
Es fällt mir immer nur schwer, das wirklich so zu akzeptieren. Aber es liegt daran, dass ich keine Ahnung von dem Job habe. Aber ich stelle mir vor, als Dirigent volles Haus vor das Orchester zu treten. Jetzt, wenn ich Sänger bin, habe ich das selber im Griff, weil dann muss ich nur meine Stimme im Griff haben. Dort sitzen 40 Musiker vor mir und das ist abhängig von mir, dass alle 40 den Job richtig machen. Dort kein Lampenfieber zu haben, Chapeau, ziehen Hut davor. Also ja, wirklich Respekt.
Wobei, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Lampenfieber, das dich lähmt und dann, und ich glaube, das kennen wir auch, diese positive Grundspannung, die du auch brauchst, um so einen Job dann auch gut zu machen. Das heißt, du musst hochkonzentriert sein. Ich habe das zum Beispiel in Prüfungen immer erlebt, dass ich aufgeregt war, aber nie so, dass ich dann einen Blackout bekommen hätte, sondern eigentlich so genau richtig, um voll konzentriert zu sein. Also dieses Kribbeln, würde ich mal sagen, das aber nicht in Angst umschlägt. Und ich glaube aber, das ist eine ganz, ganz kleine Schwelle, die man da überschreitet, bis dann dieses Kribbeln in tatsächlich Lampenfieber und Aufregung umschlägt. Und natürlich, hat er auch selber gesagt, gibt es wahnsinnig viele Künstler, von denen man nie erwarten würde, so wie die auftreten, mit was für einer Ausstrahlung die auftreten, dass die innerlich vibrieren und zittern vor Lampenfieber.
Aber jetzt lass uns doch einmal über etwas sprechen, was jetzt sicherlich nicht unbedingt alltagstauglich ist, aber ich glaube, zu wissen, dass die Musiker und Protagonisten in dem Geschäft durchaus auch sich mit Medikamenten oder Alkohol beruhigen. Hast du darüber mit ihm gesprochen oder konntest du mit ihm darüber sprechen?
Das ist so wirklich ein gutes Thema, Thomas, und das hat mich natürlich interessiert. Es gibt ja die sogenannten Musikermediziner, die sich also tatsächlich mit diesen Problemen in Anführungsstrichen beschäftigen. Also da geht es zum einen um Behandlung von instrumentenspezifischen Verspannungen, also vor allen Dingen muskulärer Art, oder kannst du dir vorstellen, Bläser, die müssen mit der Lunge wirklich gesund sein. Was macht ein Posaunist zum Beispiel, der auch Asthma bronchiale hat? Also da kümmern die sich drum. Und natürlich müssen die auch bei solchen Themen, Stichwort Beruhigungsmedikamente oder Beta-Blocker, die man früher sehr, sehr gerne gegeben hat, da müssen die auch Rede und Antwort stehen. Und ich habe den Maestro ganz offen gefragt, ob das überhaupt heute noch eine Rolle spielt oder ob wir hier vielleicht von dem Tabuthema sprechen, was jetzt nicht so richtig an die Öffentlichkeit kommen soll, über das man auch untereinander nicht so offen redet. Hören wir mal rein.
Ich
denke, es ist immer noch ein Tabu. Man spricht nicht gerne darüber. Es gibt tatsächlich auch Künstler, die trinken Whisky oder Wodka oder Gin vor einer Aufführung. Die Beta-Blocker sehe ich eher weniger in den letzten Jahren. Es hat sich ja auch rumgesprochen, dass Beta-Blocker abhängig machen können. Ich selbst brauche Gott sei Dank keine Medikamente. Ich habe ein einziges Mal einen Beta-Blocker ausprobiert. Er hat tatsächlich mein Angstlevel gesenkt. Aber ich fühlte mich auch weniger konzentriert bei der Arbeit. Ich erinnere mich, dass damals ein Klarinettist eine falsche Note gespielt hat. Und es war mir fast egal. Das hat mir dann im Nachhinein natürlich nicht gepasst. Und mit dieser Erfahrung wollte ich das dann auch nicht nochmal ausprobieren. Insgesamt bin ich also glücklich, dass ich weder Medikamente noch sonst etwas brauche, um meine Arbeit perfekt zu machen.
Ja, auch er hat den Versuch hinter sich gebracht und festgestellt, es bringt ihm eigentlich gar nichts. Es raubt ihm eigentlich die Emotion, die er braucht, um den Job zu machen. Ich finde ganz interessant, dass er einfach feststellt, dass eigentlich das, was für ihn das höchste Gut ist, einen Fehler zu hören und ihn zu korrigieren oder ihn zu reklamieren, ihm an der Stelle plötzlich egal war. Ich glaube, für einen Dirigenten ziemlich harter Tobak, oder?
Ja, es ist eigentlich eine Wirkung, die er sich nicht leisten kann. Und ich meine, die Beta-Blocker, das kennen wir ja, diese Wirkung. Wir wollen sie ja auch ehrlich gesagt haben. Und ich wende sie persönlich gerne bei Menschen an, die also so diese typischen HB-Menschen sind, die also beim geringsten Anlass sofort mit einer Stressreaktion reagieren, die sofort irgendwie aus sich herausbrechen, die emotional reagieren. Also einfach sehr, sehr sensible Menschen. Und die fühlen sich durch den Beta-Blocker dann oft ein bisschen im positiven Sinne gebremst. Und das ist natürlich eine Wirkung, die wir haben möchten. Aber ich kann mir gut vorstellen, bei jeglicher Form von positiver Anspannung, die du brauchst, die du durch den Beta-Blocker dann nimmst, da ist es kontraproduktiv, wenn auch, und das hat er ja auch gesagt, diese typischen Symptome von Lampenfieber, also die Angst, die zittrigen Hände, kannst du dir vorstellen, ein Geiger, ein Stargeiger, dem die Finger zittern, der Bogen zittert, das ist eine Katastrophe. Ja. Und da wirkt ein Beta-Blocker natürlich Wunder. Und ich glaube immer noch, dass Beta-Blocker in dieser Szene eine große Rolle spielen. Und ich glaube weiterhin, dass das ein Tabuthema ist, über das man nicht so gerne spricht. Aber wenn ich jetzt als Orchestermusiker Bluthochdruck hätte, dann würde ich wahrscheinlich in erster Linie einen Beta-Blocker nehmen. Dann hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dem Maestro war noch ganz wichtig zu betonen, Thomas, dass die Ausbildung von Musikern in seiner Meinung nach zu viel Wert darauf gelegt wird oder nur Wert darauf gelegt wird auf Technik, auf Ausdruck, dass man also einfach in seiner Kunst, in seiner Interpretation und Beherrschung des Instruments weiterkommt und dass man sich bei der Ausbildung und auch in den Musikakademien und Hochschulen eigentlich überhaupt nicht um die Gesundheit oder Beschwerden von Orchestermusikern und Dirigenten kümmert. Und das will ich dir nicht vorenthalten, was er zu diesem Thema gesagt hat.
A proposito della, posso ancora aggiungere una cosa a proposito, sì, perché parliamo del direttore, ma nei musicisti in orchestra ci sono.
Leider wird in den Musikhochschulen, in den Konservatorien zwar sehr viel auf die Technik und auf die professionelle Ausbildung von Musikern geachtet, aber meines Erachtens zu wenig auf die körperlichen Voraussetzungen, auf die körperliche Fitness. Und das ist schade und gehört aus meiner Sicht auch geändert. Denn es gibt eine Menge berufsspezifische Erkrankungen bei Musikern, aber niemand spricht darüber gerne.
E soprattutto nessuno ne parla, nessuno dà elementi per.
Hier sollte sich unbedingt etwas ändern bei den Konservatorien.
I conservatori in Europa sia il prossimo passo.
In dem Sinne, dass man wirklich auch ausbildet, wie kann ich mich schützen, wie kann ich durch Übungen wie zum Beispiel Stretching oder auch Muskelaufbau diese zum Teil unnatürlichen Bewegungen, die ich beim Musizieren habe, kompensieren.
Con la respirazione, nei fiati meno, ma per gli strumentisti ad arco ci sono questi problemi, sono molto grossi.
Ja, Markus, ich mache jetzt nochmal einen Anlauf und versuche dich und deinen Interviewpartner, also hauptsächlich deinen Interviewpartner, ein bisschen aus der Reserve zu locken. Wir haben in der ersten Folge schon mitbekommen, dass er mit Top-Stars zusammenarbeitet. Jetzt gehe ich einfach mal platt davon aus, mit solchen Menschen zu tun zu haben, kann doch wenigstens mal den Blutdruck ein bisschen steigern.
Ja, uns wird es auf alle Fälle so gehen, Thomas. Mein Blutdruck war ja auch schon erhöht, als ich ihn interviewt habe.
Ja.
Und wenn ich jetzt mir überlege, ich würde jetzt einen Weltstar interviewen, egal aus welcher Branche er käme, dann würde bei mir da mit Sicherheit auch im Herz-Kreislauf-System was passieren. Ja, ich will dir die Antwort nicht vorenthalten, Thomas, und da kannst du dann deine Meinung dazu bilden.
Ich bin gespannt.
Natürlich, gerade wenn man sich am Anfang seiner Karriere befindet, kann der Umgang mit Stars im Rahmen einer Aufführung natürlich noch mal aufregender sein, wie ohnehin schon. Aber nach und nach, wenn man etwas mehr Erfahrung hat, finde ich es fast leichter, mit professionellen Stars zu arbeiten.
Musicalmente tutto funziona, tutto è naturale.
Denn große Künstler sind deswegen groß, weil sie die Sachen richtig machen. Musikalisch sind sie perfekt. Alles wirkt natürlich, einfach und klar. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen der einen und der anderen Probe. Diese Beständigkeit fehlt manchmal nicht so erfahrenen und berühmten Künstlern, was die Arbeit dann natürlich etwas schwieriger macht. Deswegen ist für mich die Arbeit mit großen Künstlern tatsächlich einfacher.
Markus, ich glaube, wir kommen ja sowieso bald zum Ende dieses Interviews. Ich gebe mich jetzt geschlagen. Es gibt nicht mal irgendwelche Prominenten, die ihn noch aus der Ruhe bringen. Fand aber durchaus interessant, warum sie ihn nicht aus der Ruhe bringen. Und das, glaube ich, ist nicht nur jetzt für ihn in seinem Job wichtig, das ist, glaube ich, für alle wichtig. Professionalität, wenn man sich gegenüber sitzen hat, kann auch einen beruhigen, weil man einfach weiß, das läuft, das funktioniert. Und ich glaube, auch in deinem Beruf wird deine Professionalität eine positive Wirkung auf wiederum deine Patienten haben. Also das nehme ich jetzt mal so als Take-Home-Message mit.
Danke fürs Kompliment und dass du den Bogen spannst zwischen einem Dirigenten und einem Arzt. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet, Thomas. Aber Scherz beiseite, ja, ich fand diese Antwort von ihm auch grandios und tatsächlich gilt es, glaube ich, für alle Berufsgruppen. Ja. Und ich persönlich arbeite natürlich auch, wenn wir mal im Team arbeiten, sehr, sehr gerne auch mit Koryphäen zusammen, von denen ich was lernen kann und die durch ihre Professionalität eine Ruhe ausstrahlen bei der Arbeit, die dann natürlich auch auf dich abfärbt. Und von daher fand ich diese Antwort wirklich brillant und für ganz, ganz viele Branchen oder für ganz, ganz viele Alltagssituationen anwendbar.
Markus, ich freue mich jetzt eigentlich auf den Ausklang des Interviews. Ihr habt euch über was unterhalten, was ich auch sehr interessant finde. Und zwar, man spricht ja auch bei Trainern oft, dass sie die Dirigenten ihrer Spieler sind. Und er ist der Dirigent von einer ganzen Menge von auch, glaube ich, teilweise Alpha-Tieren. Er hat eine unglaubliche Verantwortung für ganz viele Musikerinnen und Musiker. Das interessiert mich einfach mal, wie er da damit umgeht. Mhm.
Ja, hast du vollkommen recht. Und wenn man sich überlegt, dass es früher, also ich rede mal in den Zeiten, zum Beispiel Karajan galt als ja absolut autoritärer Mensch und es wird auch von anderen Dirigenten auch aus der heutigen Zeit so kolportiert, dass es also da zu Szenen gekommen ist, die wirklich menschenverachtend waren und es gibt auch Einzelfälle, wo Musiker sich was angetan haben, weil sie diesem Druck nicht mehr standgehalten haben. Ja. Und du kannst dir auch vorstellen, wie man in einem Orchester auch öffentlich gedemütigt werden kann vor allen Kolleginnen und Kollegen, wenn der Dirigent der Meinung ist, dass du die Performance nicht so bringst, wie er das möchte. Und je sensibler man da ist, und Musiker sind in der Regel sensibel, desto schwerer ist es. Und diese Verantwortung, die man da hat, die war tatsächlich dann Thema meiner letzten Frage. Und auch darauf, Thomas, hat er professionell geantwortet.
Ich gehe von nichts anderem aus.
Tatsächlich, also da den richtigen Weg zu finden, kann durchaus schwierig sein. Zunächst einmal muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren hier enorm sich etwas verändert hat. Die Dirigenten der Generationen vor mir waren doch sehr autoritär. Das Orchester hatte da eigentlich nichts zu sagen. Was der Dirigent wollte, wurde gemacht und basta. Heutzutage geschieht die Führung eines Orchesters auf Augenhöhe.
Questo necessita una leadership diversa.
Wir haben also ein anderes Leadership heutzutage. Ich persönlich pflege also keinen autoritären Führungsstil, aber natürlich muss ich auch versuchen, das Beste aus meinen Musikern herauszuholen. Das ist meine Aufgabe.
Ja, wie du schon angekündigt hast, wir haben tatsächlich den Genuss eines Vollprofis, auch in der Frage des Leaderships. Finde ich schon spannend, dass auch er als Dirigent einen sehr modernen Begriff für Management-Theorien verwendet, nämlich Leadership. Wirkt sehr professionell und sehr aufgeräumt, was das Ganze angeht. Man hat das Gefühl, dass man als Musiker, glaube ich, in der heutigen Zeit wirklich besser aufgehoben ist unter einem Dirigenten wie vor 30 Jahren, vor 20 Jahren. Und man sieht auch immer wieder, dass die Zeitenwende in mancher Hinsicht einfach nur gut ist.
Mit Sicherheit. Aber er hat ja auch schon angedeutet, dass er diesen Balanceakt führen muss. Das heißt, er muss natürlich auch das Beste aus den Musikern rausholen. Das heißt, er muss auch zu einem gewissen Zeitpunkt sicherlich mal sagen, so nicht. Und Das, glaube ich, ist das Entscheidende bei einem Dirigenten, aber sicherlich auch bei einem Manager oder bei einem Fußballtrainer, genau diesen Balanceakt zu finden und diese ja, Ausgeglichenheit im Anfeuern, aber auch im gutmütigen Akzeptieren vielleicht von Punkten, die einfach nicht zu verbessern sind. Und daraus wird dann ein Gesamtwerk.
Darf ich sagen, Markus, das ist so ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche.
Richtig.
Darf man so heute hat, über solche Dinge so noch sprechen?
So hat man das früher genannt. Heute nennt man es Leadership, oder?
Ich glaube, einen schöneren Abschluss zu diesem Interview kann man fast nicht finden. Und Markus, herzlichen Dank dafür, dass du erstens diesen Interviewpartner motivieren konntest. Und ihr habt miteinander wirklich sehr interessante Fragen diskutiert. Wir haben jetzt nicht so viel Medizin besprochen, aber ich habe das Gefühl, dass am Ende dieser Interviewreihe man doch für sich was mitnimmt. Und der ein oder andere wird sicherlich auch was finden, wo er sagt, war mir so nicht bewusst. Und die Einblicke in den Job sind natürlich schon genial gewesen.
Ja, danke für den Hinweis, Thomas. Ich hätte es uns von mir aus erwähnt und bitte um Entschuldigung für die rein medizinisch interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, dass sie vielleicht bei den letzten zwei Folgen nicht ganz so auf ihre Kosten gekommen sind. Aber unser Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer mal wieder über den Tellerrand hinausschauen und ganz bewusst auch mal die Medizin so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, um ja in andere Welten einzutauchen. Und so ganz wenig war es ja auch nicht. Wir haben immerhin gelernt, dass auch Dirigenten Menschen sind, die aber, und das hat mich überrascht, gar nicht so, zumindest jetzt der Maestro Vandelli, gar nicht so beeinflussbar sind von Stressfaktoren, die so in einem Dirigentenleben auf sie zukommen, die aber offensichtlich Methoden haben. Wir haben von mentalem Training und Entspannungstechniken gesprochen, von Zeitmanagement gesprochen. Also es gibt in jedem Beruf, und das kann man vielleicht medizinisch mitnehmen, auch Möglichkeiten, mit Stress umzugehen und ihn fernzuhalten. Und von daher bedanke ich mich bei deinen professionellen Anmerkungen zu diesem Interview und verspreche dir, dass es nächste Folge dann wieder medizinischer wird.
Und Markus, danke für das Stichwort Professionalität. Ich für mich habe gelernt, weitergelernt, um stressfrei zu leben, muss ich Geschäftspartner finden, die professionell sind. Was ich mit den Nicht-Professionellen mache, das behalte ich für mich.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas.
Tschüss.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.